Lass uns dann zusammen Josua 1,9 lesen, Lektion Nummer 13. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Halleluja. Ein ganz wichtiger Vers, und dieser Vers hat bei mir eine besondere Geschichte in mein Leben, spielt eine besondere Rolle in mein Leben. Am Tag, wo mein Vater mir und mein Bruder im Omnibus gesetzt hat, zur Hochschule, theologische Hochschule, hatte ich große Angst, weil mir oft gesagt wurde, viele Leute haben mir das gesagt, wenn du zur theologischen Hochschule da studierst, wirst du vom Glauben abfallen. Und sie hatten ziemlich recht, weil ganz viele Kollegen von mir sind wirklich vom Glauben abgefallen. Aber weiß nicht warum, hat mich Gott ausgesucht, um nicht vom Glauben abzufallen. Aber dieser Vers spielt eine wichtige Rolle, weil an diesem Abend hatte ich große Angst. Und mein Vater hat gesagt, eine Minute bevor der Bus losfuhr, hat er noch gesagt, lass uns noch die Losung lesen. Und da stand dieser Vers. Und dieser Vers hat mich begleitet mein Studium lang und hat mir Kraft geschenkt. Und darum ist er mir sehr wichtig, so wie jeder von uns auch seine eigenen Verse hat, die ihnen wichtig sind. Aber das Buch Josua, werden wir sehen, ist sehr, sehr interessant. Muss ich zugeben, als ich mich vorher vorbereitet habe auf diese Lektion, habe ich gedacht, nein, was soll ich sagen über Josua? Ne, diese Lektion wird heute nur 5 Minuten dauern und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Aber wir werden sehen, das ist sehr interessant und bedeutend für uns. Halleluja. Wolf und Tatjana, könnt ihr uns gut hören?
Ja.
Halleluja. Gut, dann auf nächster Seite. Josua 1,6. Ich sage, jetzt würdest du hier bitte ganz laut Josua 1,6 lesen.
Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe.
Halleluja. Ne? Hier ist die Betonung ein bisschen anders. Die Betonung auf die Aufgabe, die Josua bekommen hat von Gott. Weil du sollst das Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern, das heißt Abraham, ne, Isaac und Jakob, geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Und das Hauptthema dieses Buches ist die Einnahme des Landes Kanaan. Sehr wichtig. Ne, die letzten 4 Bücher, 2., 3., 4., 5. Mose, handelten, war das Szenario die Wüste, wo das Volk gewandert hat. Waren auch sehr wichtige Bücher wegen den ganzen Themen, Stiftshütte, Priestertum etc. Aber es ging immer um die Tatsache, dass sie auf einer Wanderung waren mit das Ziel, ins verheißene Land einzuziehen. Und jetzt passiert das. Josua, ne, warum habe ich gedacht, ja, was werde ich über Josua erzählen? Weil Josua so eine Persönlichkeit ist in der Bibel, die sehr wenig auffällt und sehr wenig über ihn erzählt wird in der Bibel. Oder sogar im Buch Josua wird sehr wenig über ihn selbst erzählt. In den 5 Büchern Mose, dann haben wir tausende Informationen über Moses zum Beispiel, aber über Josua ganz wenig. Warum war es so? Ich denke, ich schätze mal, dass es so war, weil er vielleicht so eine Persönlichkeit hatte, die mehr so in Richtung, wie sagt man auf Portugiesisch, introvertiert, ne? Introvertido, introvertiert, versteht ihr? Introvertiert. So eine stille Persönlichkeit, obwohl er ein berühmter Kämpfer war. Er war einer der 12 Spähen, und die 12 Spähen wurde ausgesucht aus den stärksten Männern der Stämme, ne? Er war kein Feigling oder so, der war sehr berühmt für seine Mut. Aber trotzdem schätze ich mal, dass er so ein introvertierter Mensch war, weil die Bibel sehr wenig über ihn erzählt. Und er leitete das Volk über den Jordan, hat die Kanaaniten angegriffen und besiegt und teilte das Land. Ne? Ganz zusammengefasst in vier Worte, vier Nebensätze, was er alles gemacht hat in den 25 Jahren, die dieses Buch umfasst. Ja, die große Nation bekam ihr Erbe. Gott hatte Abraham versprochen, seinen Nachfahren unter den anderen Völkern eine Heimat zu schenken, das Land, wo er gewandert hatte. Abraham ist gewandert im Kanaan. Ja, ist gewandert in Kanaan, aber er besitzte keine Ländereien. Er war ein Wanderer. Er war ein Mensch ohne festen Sitz, ohne festen Besitz. Ein Nomade, aber Gott hatte ihn versprochen. Und wir wissen, dass Abraham diese Vision gehabt hat von den Sternen und von dem Sand am Meer und wo Gott gesagt hat, deine Nachfahren werden sein wie die Sterne, wie die Sand am Meer, die man nicht zählen kann und so weiter. Wir wissen von dieser Offenbarung, von diesem Gespräch, von dieser Verheißung. Und hier wird dann diese Verheißung, Gott erfüllt diese Verheißung, weil das Volk nimmt jetzt das Land in Besitz. Und dieses erste Passa, was das Volk feierte im Land, die sie jetzt in Besitz nehmen, direkt nachdem sie über den Jordan gegangen sind, lag genau, ganz genau, ne, erinnert ihr euch, in 2. Mose, das Volk ist aus Ägypten ausgezogen, in der Nacht, nachdem sie Passa gefeiert hatten, ne, in 2. Mose. Und hier feiern sie Passa, nachdem sie über den Jordan gehen, und das war 40 Jahre ganz genau nach der Befreiung aus Ägypten. Und das erfüllt auch dieses Wort Gottes, was sagt, dass das Volk musste 40 Jahre lang in der Wüste wandern, weil sie sich gefürchtet haben. Die 12 Späher haben Furcht und Schrecken verbreitet unter das Volk und so weiter. Zusammenfassung. Kapitel 1 bis 5, Erkundung, Vorbereitung, Beschneidung, Eingang über den Jordan. Kapitel 6, Sieg über Jericho. Kapitel 7 bis 12, Einnahme des Landes. Kapitel 13 bis 22, Teilung des Landes, Städte für Leviten und Zufluchtsstädte. Kapitel 23 und 24, Josuas letzte Ermahnungen. Ganz kurz zusammengefasst, hier können wir sehen, wie es angefangen hat, Erkundung, die haben mal zuerst geschaut, wie das Land aussieht, ne, wie vor 40 Jahren die Späher, jetzt wieder geschaut, wie sieht das Land aus, Jericho, jetzt waren es nicht 12, jetzt waren es nur 2, wenn ich nicht falsch liege, die nach Jericho gegangen sind und im Haus von Rahab geflüchtet sind und dann über die Mauer abgehauen sind. Das heißt, sie haben sich erkundet. Und dann die Vorbereitung, die haben sich geheiligt. Total wichtig ist immer wieder diese Heiligungsgeschichte, wo früher im 2., 3., 4., 5. Mose, Mose hat immer gesagt, reinigt euch, heiligt euch. Und dann hat er auch Rituale gemacht, das heißt Opfer gebracht und so, um für das Volk zu sühnen und so weiter. Und wieder hier haben die das gemacht, gesagt, Volk, ihr sollt euch heiligen, euch bereinigen, uns geistlich vorbereiten auf die Einnahme des Landes. Und dann kam auch die Beschneidung. Die Beschneidung, eine ganz wichtige Sache. Heute habe ich mir noch Gedanken gemacht, so ein kleiner Ausflug habe ich gemacht in Gedanken, weil jetzt stelle ich euch eine Frage, die mit der Beschneidung zu tun hat. Ja, vielleicht habe ich zu früh gesprochen. Wisst ihr, warum Gott versucht hat, Moses zu töten? Ja, alles still, ne? 2. Mose 4, Vers 24. Ich sage, schlag mal bitte hier auf. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 24. Ja. Ein interessanter Vers. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich baff. Ne? Das ist vor 35 Jahren ungefähr. Habe ich gesagt, was ist los? Ne? Ich sage, jetzt liest man das ganz, ganz laut.
Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten.
Ja, siehst du? Gott wollte Moses töten. Ne? Das heißt, Gott ist erschienen als ein Mensch und hat versucht, Moses umzubringen. Und was war dann die Lösung für dieses Problem? Wie konnte Moses dann überleben? Nächster Vers.
Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam.
Okay, nichts verstanden, weil es sehr kompliziert ist, aber ich fasse das in meinen Worten zusammen. Moses hatte seine Kinder nicht beschnitten. Warum? Weil die Beschneidung ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Israels war. Und Zipporah war Tochter eines Priesters einer anderen Religion. Und hier gab es einen Religionskonflikt zwischen Mann und Frau. Moses war vom Volk Israel und Zipporah von dieser anderen Religion. Und darum hat Moses das nicht gemacht, seine Kinder nicht beschnitten. Okay, was bis dahin kein Problem war. Bis dahin war es kein Problem, weil bis dahin war Moses nur ein Hirte in der Wüste. Und da war es nicht so schlimm, dass er seine Kinder nicht beschnitten hatte. War schlimm, weil es ein Ungehorsam gegen Gott war. Aber in diesem Moment, wo er dann nach Ägypten gegangen ist, mit dem Ziel, das Volk Gottes zu leiten, dann war es sehr schlimm, dass seine Kinder nicht beschnitten waren, weil er war jetzt ein Leiter des Volkes und er hatte eine Vorbildfunktion. Und da war es sehr wichtig. Und weil er das nicht tun wollte, er wollte nicht gehorchen, er hat gedacht, ja, ich bin doch der Leiter des Volkes, ich bin so eine wichtige Person, ne? Ich kann für mich selber eine Ausnahme machen, ne? Wisst ihr, wie es so ist, ne? Mit den korrupten Autokraten, ne? Die sagen, ja, das Gesetz ist für das Volk, aber für mich selber kann ich leben, wie ich will, ne? Oder in meiner Familie brauchen wir die Gesetze nicht gehorchen. Und vielleicht hat Moses ein bisschen so gedacht, ne? Die anderen sollen beschnitten werden, aber meine Kinder nicht, weil ich bin doch der Moses, der Wichtige, ne? Aber für Gott war es sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und Gott ist davon ausgegangen, dass der zum Volk Israel gehören will, auch beschnitten ist. Und darum wurde Gott sehr zornig, dass Moses das nicht tun wollte und wollte Moses umbringen. Und dann hat seine Frau erkannt, okay, oder Beschneidung oder Moses kommt jetzt um. Aber sie war nicht einverstanden und darum hat sie ihren Sohn beschnitten, aber hat geschrien, du bist für mich ein, wie sagt es, wie steht das?
Blutbräutigam.
Blutbräutigam, ne? Ne? Das heißt, vielleicht ist da ein bisschen Blut abgetropft von, ne? Und dann hat sie, sagen wir so, ihn beleidigt oder so beschimpft, weil sie nicht einverstanden war, aber sie hat gemerkt, wenn sie das jetzt nicht tut, dann kommt Moses um. Aber was hat jetzt mit das Ganze mit Josua zu tun? Weil hier das Thema ist Beschneidung. Das Volk war 40 Jahre durch die Wüste gewandert und wurde nicht beschnitten. Aber jetzt wollte das Volk das Land in Anspruch nehmen und wollte sagen, wir, das Volk Gottes, wollen unser Land, das verheißene Land, in Anspruch nehmen. Und dann konnte das nur passieren, indem das Volk sich auch als Volk Gottes identifiziert. Und das war die Beschneidung. Das hat alles eine symbolische Bedeutung, die werden wir gleich sehen. Okay, jetzt eine kleine Übung. Suche auf der Karte Kanaan, Jordan. Lass uns unsere Karten aufschlagen hier. Alle, die eine Bibel haben, Karten aufschlagen. In meiner Bibel ist das ganz hinten, in eurer Bibel vielleicht vorne. Ne? Es gibt Bibeln, wo die Karten des Alten Testaments vorne sind. Es gibt Bibeln, wo alle Karten hinten sind. Muss man schauen. Ist wichtig, Kanaan zuerst einmal und Jordan. Sehr einfach eigentlich. Wolfgang und Tatjana, habt ihr das schon gefunden? Kanaan und Jordan. Ne? Der Fluss Jordan ist ganz einfach zwischen See Genezareth und Totes Meer. Ne? Und Kanaan ist dann irgendwie südlich oder so. Oder das ganze Gebiet irgendwo, ne? Hier, Kanaan ist das ganze Land, was Israel eingenommen hat. Das Land der Kanaaniter, darum heißt es auch Kanaan. Da wohnten die Nachfahren von auf Portugiesisch Cão, auf Deutsch Kanaan oder so, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ja. Habt ihr das gefunden, Wolfgang und Tatjana? Ja? Habt ihr das gefunden? Hallo?
Moment.
Gut. Kanaan und Jordan. Und Isaiah schaut mal schon hier, hier das nächste. Amorita in Sach- und Worterklärung, dass wir keine Zeit verlieren. Hier, also meine Bibel, oder? Oder ich. Jetzt habt ihr schon gefunden? Kanaan und Jordan. In meiner Bibel habe ich hier eine Karte der Mittlere Osten zur Zeit der Patriarchen. Und da steht auch ganz groß Kanaan. Und auch in der nächsten Israels Wüstenwanderung von Ägypten nach Kanaan. Und da steht auch ganz groß Kanaan.
Ich habe schon gefunden.
Gut, Halleluja. Ne? Und Jordan?
Wir wollten halt eine andere Frage.
Aha, ja, das, darum sage ich immer, diese Übungen, die sind gedacht, ja, genau, dass wir diese Karten benutzen, dass wir lernen, diese Karten zu benutzen. Und darum suche ich auch so die Wörter, die so meist benutzt werden, aber ne, das ist einfach, dass wir üben, das üben. Jedes Mal, wenn wir lesen, dass irgendwas irgendwo passiert ist, dass wir uns dann auch informieren, wo das lag, dass wir ein Bild haben von der Geografie, wo was geschehen ist in der Bibel. Ja. Gut, dann lasst uns zur nächsten Übung. Suche in Sach- und Worterklärungen Amorita. Isaias hat schon aufgeschlagen. Lest hier ganz laut hier wieder.
Ja. Die Amorita waren ein kanaänisches Volk, das im Hügelland auf beiden Seiten des Jordans ansässig war. Wegen der großen Bedeutung dieses Volks kann der Name Amorita auch stellvertretend für alle Kanaaniter im Weißen Land stehen.
Mhm. Gut. Und Wolfgang und Tatjana, Schofahorn, bitte. In Sach- und Worterklärungen. Habt ihr schon gefunden? Gut, dann lesen bitte.
Schofahorn, Horn oder Posaune. Das Schofahorn war ein Signalinstrument, das aus dem gebogenen Horn eines rituellen reinen Tieres, meistens einer Wiederhorn, bestand. Es gibt auch himmlische Schofahörner, deren Schal mit dem Gericht und der Offenbarung Gottes zu tun hat. Vergleiche 2. Mose 19, Vers 16 bis 19 in Zacharias 9, Vers 14. In manchen Kapiteln wird dieses mythische Wort mit Hosanna übersetzt. Für Israel diente das Schofahorn der Warnung vor Gefahren. Jeremia 6, 1 bis 17, der Mobilisierung zu Kampfen, 11. Samuel 13, 3, oder zu Ankündigung und Ereignissen, 11. Könige 1, 34, Mittermorgen, 25, Vers 2.
Halleluja, gut, gut. Ne? Wichtig ist, dass wir eine Quelle haben, uns zu informieren. Und ganz interessant hier in der Schlachterbibel gibt es zumindest in meiner Bibel, in meiner Version, Erklärungen, die genau auf die Wörter zielen, die nicht in unseren heutigen Wörterbuche zu finden sind. Das heißt, die Wörter, die in der damaligen Zeit benutzt wurden und die heute nicht benutzt werden. Oder Wörter, die in der Bibel eine besondere Bedeutung haben. Ich habe gemerkt, dass die neuere Schlachter 2000, diese Sach- und Worterklärungen sehr kürzer sind. Die haben das sehr verkürzt und das war nicht so gut. Ich habe die ältere Version mehr gemocht von diesen Sach- und Worterklärungen, weil die sehr gut durchdacht, sehr durchdacht gemacht wurde. So habe ich den Eindruck, dass wirklich zu einem Mindestmaßstab reduziert, aber sehr korrekt, sehr auch. Mir hat's einfach gefallen, so der Inhalt. Kurz, bündig, aber alle wichtigen Worte sind da. Kann ich nur empfehlen. Gut. Personen. Lass uns mal jetzt ein bisschen nachdenken über zwei Personen, Josua und Achan. Zuerst mal Josua. Er war ein Glaubensmann, wurde aber nicht berühmt. habe ich schon gesagt, weil er war zufrieden, dass er ein Diener Mose war. Er wollte nicht berühmt werden. Er konnte gehorchen. Sein Ding war gehorchen. Und das ist auch ein total wichtiger Einstellung, gehorchen. Und er hatte klare Anweisungen. Das Volk ins Land bringen, das Land teilen. Diese Aufgabe hat er erfüllt in den 25 Jahren. Als Moses die 12 Späher sendete, wir wissen schon, die anderen 10 haben das Volk in Angst und Schrecken versetzt durch das, was sie erzählt haben oder von der Art und Weise, wie sie erzählt haben. Nur Josua und Kaleb waren glücklich und haben gesagt, lass uns das Land einnehmen. Ja, die hatten die ganzen Wunder noch im Kopf, wie Gott sie durch das Meer geführt hat etc. und haben geglaubt, dass Gott auch hier ein Wunder tun konnte, aber das Volk war immer wieder entmutigt. So wie auch im Fall, als sie das Meer überkreuzt haben, war auch das Volk entmutigt. Das Volk hat auch gesagt, wir werden sterben und so weiter. Ne? Aber nein, sie gingen durch das Meer. Und auch in 4. Moses haben die 10 Späher gesagt, ja, die Einwohner sind so groß und das Volk hat geweint und sich beklagt und gesagt, wir werden sterben und so weiter etc. Das heißt, aber dann war Gott zornig, weil sie hatten schon das große Wunder gesehen, dass sie durch das Meer gegangen sind. Ne? Als sie zum ersten Mal sich beklagt haben, okay, dann haben sie sich beklagt, aber Gott hat ein Wunder gemacht und sie sind durch das Meer. Aber jetzt haben sie schon zum zweiten Mal beklagt und dann hat Gott gesagt, nee, jetzt ist Schluss, ihr werdet in dieses Land nicht eingehen. Ihr habt euch selbst verflucht sozusagen, weil ihr habt gesagt, wir werden dieses Land nicht eingehen etc. Okay, ihr habt es gesagt, das Wort soll auf euch fallen. Als Moses starb, rief Gott Josua an seiner Stelle. Josua hat auch die ganze Zeit Moses begleitet. Moses war der Sekretär, wie man heute so sagt, ne? Sekretär Moses. Josua war der Sekretär Moses. Er hat auch alles mitbekommen, ganz nah dran an den Geschehnissen, an Kern der Geschehnisse. Und als Moses gestorben ist, dann hat Josua alles schon quasi in der Hand und er sollte das Volk dann ins Land führen. Und er hatte einen wundersamen Sieg über Jericho und führte das Volk siegreich über die Kananitern und teilte das Land nach den Stämmen und Familien, wie Gott es verordnet hatte. Sein Dienst war mit Erfolg gekrönt. Ganz toller Vers. Wolfgang, würdest du hier bitte Josua 24, 31 lesen?
Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte, und die Ältesten und die Überlebten, die auch alle Werke des Herrn kannten, die er an Israel getan.
Ja. Solange Josua lebte, dann war das Volk am Glauben, war das Volk gut geleitet. Ein Lob für Josua. Und ja, sind immer Botschaften für uns selbst. Das heißt, wie leiten wir die Menschen, die um uns herum sind? Das heißt, wie beeinflussen wir die Menschen? Oder wenn wir jetzt in der Gemeinde eine Leitungsposition haben, wie führen wir diese Position? Könnten wir auch so ein Wort bekommen, wenn wir sterben, dass wir das Volk geleitet haben, dass alle im Glauben blieben, ne? Alle, die wir geleitet haben. Es ist eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen, natürlich Zeit unseres Lebens, dass wir am Ende dann auch sagen können, alle, die ich geleitet haben, sind gläubig geblieben. Ja, natürlich nicht alle, auch Jesus Christus hatte einen Ausreißer, aber die meisten, ne, das ist das Ziel, dass die meisten, die unter unserer Verantwortung sind, auch bleiben. Ein ganz schlimmer Beispiel oder eine Person, die jetzt Das Gegenteil, das Spiegelbild, das heißt das umgekehrte Bild von sich gab, war Achan. Achan, Josua Kapitel 6 und 7. Gott hatte Jericho ohne Kampf in den Händen der Israeliten gegeben. Werden wir gleich sehen, ne, die Geschichte von Jericho und so. Es war ein Riesending und es war ein Wunder. Und warum hat Gott das gemacht? Weil das Volk sehr böse war. Weil sie sehr böse waren, hat Gott das eigenhändig erledigt. Das Ganze, die Einwohner von Jericho oder die Stadt Jericho, dessen Mauern umfallen lassen, so dass das Volk Israel das Ganze ganz leicht erledigen konnte. Alles, was in der Stadt war, Menschen, Tiere und Gegenstände, wurden als gebannt erklärt. In anderen Worten, in heutigen Deutsch, verflucht. Alles war verflucht. Alles war tabu. Die Gegenstände, die Menschen, alles war abgestempelt als unberührbar. Ne? Das Volk sollte es nicht anrühren oder, noch schlimmer, sich zu sich nehmen. Ne? Aber Achan hat es getan. Er hat ein paar Sachen genommen. Ein paar Silberstücke und ein Kleidungsstück und hat es versteckt. Und ein paar Tage danach sollten sie die kleine Stadt Ai angreifen. Und die haben gedacht, ja, so eine kleine Stadt, ein paar Leute schicken wir dahin und es ist erledigt. Aber sie wurden kläglich besiegt und sie haben geweint und gedacht, warum, ne? Wie konnte das passieren? Und Gott hat offenbart, dass Achan das getan hatte, Verfluchtes an sich genommen und so dem ganzen Volk den Schutz beraubt. Ja. Achan wurde bestraft und der Segen kam zurück. Gut, was hat das alles zu bedeuten für uns? Die Einnahme des Landes symbolisiert unser Lebensweg. Ne? Die ganzen Bücher Moses, 2., 3., 4., 5. Moses und auch hier Josua symbolisieren unser Glaubensleben. Wir können ganz, ganz viele Brücken schlagen zwischen diese Erzählungen und zwischen unserem Glauben oder wie der Glaube abläuft in unserem Leben. Und die Einnahme des Landes symbolisiert eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass die Errettung in Anspruch genommen werden muss. Wie erkläre ich das? Das Land wurde von Gott geschenkt. Gott hat gesagt, Abraham gesagt, ich schenke dir das Land. Aber trotzdem muss das Volk kämpfen. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Errettung. Gott schenkt uns die Errettung, vergibt unsere Sünden umsonst. Er ist gnädig, aber es heißt nicht, dass wir die Arme kreuzen müssen oder dürfen. Es ist auch Arbeit, am Glauben zu bleiben, gläubig zu bleiben und bis am Ende, bis zum letzten Tag festhalten an Gott. Und hier passt ganz gut Philipper 2,12b. Tatjana, würdest du es bitte lesen?
Ja, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung.
Halleluja, ne? Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Die Rettung, die wird uns nicht hinterhergeworfen, sondern wir müssen an sie arbeiten. Das heißt, sie perfektionieren, unsere Heiligung perfektionieren und die Beziehung zu Gott aufrechterhalten und immer verbessern. Und das passiert nicht von alleine, das müssen wir uns erarbeiten. Kapiert? Amen? Ja? Die Kämpfe um Jericho und Ai symbolisieren unsere geistlichen Kämpfe. Die Sünde Achans symbolisiert eine bestimmte Sünde, das heißt die Macht Gottes zu missbrauchen, um die eigene Gier zu befriedigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert zu erklären. Es ist zum Beispiel im Fall von Gehasi ein interessanter Beispiel, weil Elisa hatte Naaman geheilt. Und jetzt hat Naaman angeboten, viele Geschenke zu geben, aber das hat alles Elisa abgelehnt. Aber Gehasi hat gedacht, ja, wir haben ihn geheilt, jetzt ein paar Geschenke, ein paar Silberstücke und ein paar Markenklamotten wäre nicht schlecht. Ne? Das heißt, Gott hat das Wunder getan und Gehasi wollte sich bereichern an den Folgen der Wunder Gottes, versteht ihr? Das war nicht richtig, war ganz falsch, was er gemacht hat. Und auch so, Achan, Gott hatte die Stadt Jericho in den Händen von vom Volk gegeben, ganz ohne Maschinen, ne, wie die Römer später mit Maschinen die Mauern von Städten runtergerissen haben. Aber hier hat Gott die Mauern Jerichos runtergerissen, ohne Maschinen, nur durch ein Wunder. Und dann hieß es, Gott hat dieses Wunder gemacht und darum durfte das Volk sich nicht zu schaffen machen an den Sachen, die da waren. Weil Gott hatte das gemacht. Ja. Da gibt's andere Beispiele. Hier die Apostel in Lukas 9, 54 und Simon, Apostelgeschichte 8, 18. Das sind Beispiele dafür, für so ein falsches Denken. Gott tut die Wunder und man will quasi in dieser Welle reiten, um sich selber zu bereichern, ne, finanziell. Ne? Das ist ganz falsch. Das war diese Sünde von Achan, versteht ihr?
Ja.
Gut, Ereignisse, interessante Ereignisse. Israel geht trockenen Fußes über den Jordan. Wie schon das Schilfmeer, auch der Fluss Jordan bedeutete für ein 2 Millionen großes Volk unüberwindbares Hindernis. Das heißt, der Fluss Jordan, der war nicht so breit, vielleicht, schätze mal, vielleicht 20, 30 Meter oder so. Aber einige Erwachsene könnten vielleicht schwimmen oder so. Aber 2 Millionen Menschen, da wäre es dann, und mit Kindern und Frauen und Tiere und alles, das ging nicht. Das ging einfach nicht. Und dann hat Gott hier wieder ein Wunder gemacht, um das Volk zu einem neuen Abschnitt ihrer Wanderung zu führen. Ganz wichtige Botschaft kommt jetzt. Die symbolisiert, wie Gott uns von einem Abschnitt unseres Lebens zum anderen führt. Ne, Abschnitte. Israel war früher Sklave in Ägypten. Das war ein Abschnitt. Oder Abraham, der war ein Wanderer. Oder wie hast du schon schön gesagt? Ein Nomade. Ne? Das war auch ein Abschnitt der Geschichte. Und diese Zeit in der Wüste, 40 Jahre, ein Abschnitt der Geschichte. Und jetzt soll ein neues Abschnitt anfangen. Sehr wichtig. Und eine Botschaft, eine wichtige Botschaft ist hier, auch die Wüstenzeit können wir von uns heraus nicht beenden. Wüstenzeit ist auch so ein Abschnitt in unserem Leben als Nachfolger Jesu. Vielleicht haben nicht alle das erfahren, aber ist normal, es ist üblich, dass Christen eine Wüstenzeit haben. Eine Zeit, wo sie geprüft werden, wo ihr Glauben geprüft wird. Wir sollen uns nicht wundern, wenn eine solche Zeit kommt. Versteht ihr, was ich damit meine? Eine Wüstenzeit im Leben? Isaias, verstehst du das? Ne? Eine Zeit, wo viele, sagen wir so, schief läuft, ne? Vieles missglückt oder so, oder wir vielleicht arbeitslos werden ohne Grund und wir von anderen Menschen verfolgt werden ohne Grund und wo vieles kaputt geht ohne, ne, Grund, scheinbaren Grund und so weiter. Wie jetzt zum Beispiel im Fall von Hiob, ne? Er wusste auch nicht, warum jetzt alles verloren hat, seine Besitztümer und Familie und so, er wusste nicht. Und so ähnlich passiert es auch sehr oft im Leben von Christen, dass Sachen anfangen zu passieren, schlimme Sachen anfangen zu passieren, eine nach dem anderen, ganz viele verschiedene Sachen, eines nach dem anderen, die man nicht weiß, warum, aber es sind einfach Prüfungen und das nennt man dann Wüstenzeit. Ja. Und hier habe ich geschrieben, also, ja, Tatjana.
Interessant, wer hat Jesus zur Wüste geführt? Ne, war der Heilige Geist. Ja, das ist interessant, was du bezeichnest.
Ja, total wichtig.
Also, man denkt immer von Böse und so. Aber manchmal der Heilige Geist, der führt uns zu Wüste, ne? Dass dort können wir dann fasten, beten.
Ja, ja. Fasten. Ganz wichtig, Tatjana, ganz wichtig. Vielen Dank. Ne? Dass Gott diese Wüstenzeit ganz bewusst herbeiführt in unserem Leben. Das ist nicht der Teufel. wenn wir jetzt Wüstenzeit haben, sollen wir uns nicht beklagen, sollen wir uns nicht in Depressionen fallen lassen, sondern danken. Es steht im Neuen Testament, wir sollen danken, wenn wir durch verschiedene Prüfungen gehen, weil wir dann auch wachsen in Geduld und Glaube und so weiter. Das ist alles von Gott geplant, von Gott geführt. Und sowohl Moses war in der Wüste, er selber ist abgehauen zur Wüste, weil er diesen Mann getötet hatte. Aber aus der Wüste hat Gott ihn geführt. Hat Gott gesagt, so jetzt geh zurück nach Ägypten. Und Jesus auch so ähnlich. Er hatte seine Wüstenzeit, wo Gott selber ihn dahin geführt hat, ganz klar. Und am Ende kamen die Engel und haben ihn gedient. Das heißt, Gott selber hat auch gesagt, so jetzt ist Ende mit Wüstenzeit. Und so auch im Fall von Israel. Gott hat gesagt, so jetzt ist Ende. Die Israeliten konnten nicht sagen, wir haben uns entschieden, das Land jetzt einzunehmen. Nein, Gott hat gesagt, jetzt ist die Zeit, wo meine Verheißungen in Erfüllung gehen. Und so, wenn wir jetzt in einer Wüstenzeit sind, können wir gewiss sein, dass wir alles Mögliche tun, machen können und nicht erreichen, das zu brechen. Wir können mit dem Kopf durch die Wand gehen, aber das können wir nicht ändern, diese Wüstenzeit. Wir können nur glauben, beten und festbleiben und so weiter etc. Geduld haben, aber das können wir nicht ändern, die Wüstenzeit. Nur wenn Gott sagt, so jetzt ist Schluss, dann kommt eine neue Zeit, ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Punkt Nummer 2, die Beschneidung Israels in Gilgal. Die Beschneidung war das von Gott gegebene äußerliches Kennzeichen der Zugehörigkeit zum erwählten Volk. Ohne dieses Zeichen dürfte niemand ins Land. Die Einnahme des Landes war, das Volk Gottes hat das böse Land, das heißt das Land, wo diese bösen Menschen gelebt haben, eingenommen. Das war ein Krieg von Gut gegen Böse. Volk Gottes gegen Volk Satans sozusagen. Und darum war es auch wichtig, dass dieses Volk alle Maßstäbe erfüllt, was es bedeutet, eine Zugehörigkeit zum Volk Gottes zu haben. Auf uns übertragen, ja, dass es vor 3000 Jahren geschah, was bedeutet es heute für uns? Auf uns übertragen symbolisiert die Beschneidung im Neuen Testament die Absage der Fleischeslüste, ne? Das Fleisch abschneiden, weil auch diese Beschneidung, warum heißt es Beschneidung? Weil auch etwas abgeschnitten wird. Ein kleines Stück Fleisch, ein ganz kleines Stück Fleisch wird abgeschnitten. Und das hat für uns eine symbolische Bedeutung. Wenn wir dem Volk Gottes angehören wollen, geht es nicht, ohne das Fleisch abzuschneiden. Das heißt, im übertragenen Sinn, Fleisch, haben wir schon studiert, sind unsere Lüsten, unsere Begierden. Das ist das Fleisch. Und ohne das abzulegen, können wir das Volk Gottes nicht zugehören. Ne? Hier Galater 5, 24. Isaias, würdest du bitte lesen, ganz laut?
Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten.
Ne? Wenn wir Christus angehören, dann müssen wir das tun. Dann müssen wir die Weltlichkeit, die Lüsten, Begierden etc. ablehnen. Jetzt im übertragenen Sinn abschneiden. Das heißt, die ablehnen, nicht mehr tun, die nicht mehr mögen, einen innerlichen Widerstand gegen sie leisten. Nächste Überschrift, die Einnahme Jerichos, Josua 6. Ein sehr berühmtes Ereignis, dieses Ereignis kennen die meisten. Jericho ist gefallen. Ohne Anwendung von militärischen Maßnahmen hat Gott den Israeliten die in die Hände gegeben. Und auch hier hat es einige symbolische Handlungen. Hat Gott verlangt, dass das Volk ein paar Sachen tut. Das müssen wir verstehen. Das sind symbolische Handlungen. Welche sind zum Beispiel diese symbolische Handlung? Sie sollten um die Stadt herum wortlos laufen. Eine Runde pro Tag und nur am siebten Tag 7 Runden. Das einzige Geräusch war, die Priester stießen die Trompeten. Schofahörn, haben wir vorher gelesen. Schofahörn, das waren die Trompeten. Heute würde man sagen Trompete. Damals waren die aus Hörner von Widern. Ne? Und die zweite symbolische Handlung, die Leviten trugen die, ich habe hier geschrieben Arche, aber das ist die Bundeslade. Die Bundeslade vor dem Volk. Dritte symbolische Handlung, das Volk sollte nur nach der siebten Runde des siebten Tages schreien. Nur dann. Und was bedeuten diese Handlungen übertragen auf uns? Wenn wir ins Land gehen, das heißt, wenn wir ein Leben in der Fülle als Jünger, Johannes Kapitel 10, Vers 10, ne? Ganz berühmter Vers. Isaias kannte es schon auswendig. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt. Ne? Leben in Fülle. Wenn wir ein Leben in Fülle als Jünger haben möchten, dann postieren sich große geistliche Feinde, um unseren geistlichen Fortschritt hindern. Ja, das kennen wir. Geistlicher Kampf haben wir studiert letztes Jahr. Geistlicher Kampf. Und wir müssen gegen diese böse Mächte kämpfen, aber haben nicht die nötige Kraft. Wir haben studiert, der Teufel und die Dämonen, die sind stärker als wir. Und dafür müssen wir kämpfen mit Geduld, Gebet, Lobpreis und der Unterstützung älterer Geschwister. Wie hier zum Beispiel, die Leviten trugen die Bundeslade. Das heißt, die haben das Volk unterstützt in dieser Aufgabe. Und die haben auch die Schofahörner geblasen, das heißt im übertragenen Sinn der Lobpreis, den wir hören. Lobpreis hören ist auch sehr wichtig. Das Volk ist hinter der Bundeslade gelaufen. Das heißt, Gott geht vor uns. Immer Gott folgen, immer die Schritte geben, die Gott uns zeigt. Hier Jakobus 4, 7, würdest du Wolfgang bitte lesen?
Teufel, so flieht er von euch.
Ja, Halleluja, sich Gott unterwerfen. Wenn wir Sieg wollen, dann müssen wir zuerst einmal Gott unterwerfen. Und natürlich nach diesen sieben Tagen oder am siebten Tag hat das Volk geschrien. Ja, hier, so unterwerft euch nun Gott. Okay, erster Schritt. Und zweiter, widersteht den Teufel. Irgendwann müssen wir auch Widerstand leisten, nachdem wir Kraft getankt haben im Gott. Schweigen, was symbolisiert Schweigen? Geduldig im Gebet kämpfen, das ist doch der Austragungsort unserer geistlichen Kämpfe, das Gebet. Römer 15, Vers 30. Tatjana, würdest du es bitte lesen?
Ja, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, und unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Zeichens Willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in dem Gebet für mich zu Gott.
Halleluja. Ne? Kämpfen in den Gebeten. Gebet ist der Austragungsort der geistigen Kämpfe. Ne? Und was symbolisiert die Nummer 7? Sieben Tagen lang sind sie jeden Tag um die Mauer herum. Ne? Das ist symbolisiert, dass geistliche Kämpfe manchmal länger dauern. Manchmal müssen wir Tage oder Monate lang beten, bis wir den Sieg bekommen. Nicht einfach sagen, ja, ich habe schon mal gebetet, jetzt weiß Gott, dass ich dies und das brauche oder so. Und ne? Nein, kämpfen im Geist heißt beständig bleiben. Es heißt nicht, dass Gott nicht weiß, dass wir irgendwas brauchen. Ne? Das ist eine falsche Ansicht, Einstellung. Gebet gegenüber zu denken, beten ist Gott zu informieren, unsere Bedürfnisse in Kenntnis zu setzen, ne, ist völlig falsch. Gebet ist ein Kampf. Die Tatsache, dass wir auf die Knie gehen, heißt, an Gott festzuhalten und die Geschenke, die Gott uns schenken möchte, auch uns erarbeiten im Gebet. Das heißt, dass der Feind möchte nicht. Der Feind hat seine Mauern, wie jetzt Jericho seine Mauern hatte. Der Feind stellt die Mauern um die Geschenke Gottes herum. Und die müssen wir durch Gebet runterreißen. Das heißt, beten, dass Gott sie runterreißt. Ja? Und am siebten Tag 7 Runden, was symbolisiert, dass wir uns, dass umso mehr die Zeit kommt, dass wir diesen Geschenk bekommen werden, noch mehr beten. Das spüren wir, dass der Kampf größer wird. Ne? Und schreien. Das heißt, es kam auch der Moment, wo das Volk irgendwas tun sollte. Schreien in diesem Fall. Das heißt, im richtigen Moment loben, die Vollmacht ausüben und zuschauen, wie Gott eingreift. Halleluja. So ist auch der geistliche Kampf heute. Wenn der Moment kommt, wo wir spüren, so, jetzt ist das Maß der Gebete voll, ist der Kampf gesiegt, dann können wir loben und können wir hingehen und sagen und sehen, wie Gott seine Wunder tut. Halleluja. Ja, die Tatsache, dass die Israeliten alles zerstörten, soll symbolisieren, dass wir die verfluchte Güter der Bösen nicht beneiden sollen oder noch schlimmer sich an ihnen beteiligen. Ne? Wenn wir jetzt Menschen evangelisieren, die sehr reich sind zum Beispiel, sollen wir nicht denken, ja hoffentlich bekehrt er sich und dann gibt er mir sehr viel Geld oder so. Ne? Ja, es gibt natürlich, es ist menschlich so zu denken, aber das sollen wir nicht denken. Ne? Wir sollen jeden Menschen evangelisieren, ob arm oder reich, und nicht an den Sachen denken, weil Gott ist unser Versorger. Gott, er kann Reichen benutzen, um uns zu versorgen, aber er kann auch Arme benutzen, um uns zu versorgen. Und er kann Geld kommen lassen von Richtungen, die wir uns überhaupt nicht gedacht hatten. Ja, da können wir Bücher schreiben über dieses Thema. Ja, aber jetzt ganz interessant, alle Einnahmen von den anderen Städten und Ländereien wurden anhand herkömmlichen, in Klammern, Methoden gemacht. Gott schenkte den Sieg, aber sie müssten kämpfen. Das heißt, wir sollen nicht denken, dass alle unsere Siege wir bekommen von den Zuschauersitz. Versteht ihr? Habe ich das richtig gesagt? Zuschauersitz? Ne? Wo auf die Leute in den Stadien da sitzen und gucken auf den Fußball, weißt du? Wie heißt das auf Deutsch? Ne? Dass Gott uns alle Siege so schenkt. Nein, es war nur in diesem Fall. Alle anderen Siege haben die Israeliter bekommen, indem sie auch gekämpft haben. Und manche der Völker, gegen denen Israel gekämpft hat, waren viel stärker als Israel. Aber sie müssen immer kämpfen, weil der Kampf, der Sieg hing immer nur zusammen, ob das Volk sich heiligte oder nicht. Und nicht, ob die Soldaten sehr erfahren waren im Kampf etc. oder ob das Volk Israel zahlmäßig größer war als die anderen. Das war unwichtig, ganz unwichtig. Immer nur das Wichtige war, ob das Volk sich vor Gott geheiligt hat. Das war immer der Punkt. Die haben immer gesiegt, wenn sie sich geheiligt hatten. Und wenn sie sich nicht geheiligt hatten, haben sie verloren. Und das gilt auch für uns. Unsere Siege, die wir haben im Leben, sind nicht, weil wir intelligenter sind, weil wir mehr studiert haben, weil wir stärker sind, weil wir das und das und jenes haben. Nein, es soll immer abhängen von unserer Position vor Gott. Wenn wir in der richtigen Position vor Gott sind, dann sind wir Sieger. Wer ist der Nächste? Isaias, ne? Lukas 16, 16.
Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein.
Sehr interessanter Vers, ne? Jedermann drängt sich im Reich Gottes mit Gewalt hinein, ne? Das ist ganz im Sinn davon, was ich bisher gesprochen habe. Im Reich Gottes einzugehen ist nicht leicht. Wir sollen kämpfen, dass wir auf dem schmalen Pfad bleiben. Alles will uns da rausreißen. Alles will uns umwerfen. Der Feind stellt uns ständig Fallen und Stolpersteine und so weiter, die ganze Zeit. Darum ist es ein Kampf, immer da drauf zu bleiben. Jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Der Reich Gottes ist so wertvoll, ne? Und Jesus hat ein Gleichnis erzählt vom Mann, der einen Schatz im Feld gefunden hat, alles verkauft hat, um diesen Feld zu kaufen, um dann diesen Schatz in Besitz zu nehmen, so ähnlich, ne? Das Reich Gottes. Wenn wir spüren, dass das Reich Gottes das Wichtigste ist, was es gibt, dann müssen wir alles geben. alles geben, ja, jetzt im übertragenen Sinn, dass wir wirklich von Leib und Seele Jesus Christus folgen und keine dem Feind keinen Finger geben. Gut, jetzt ein ganz polemisches Thema, die Einnahme von Ei. Einnahme von Ei, polemische Frage. Warum hat Gott Massentötungen verordnet? Haben wir schon öfter gehört bei Evangelisationen, dass die Leute fragen, ja, Gott hat verordnet, dass man diese Städte, alle Menschen in dieser Stadt umbringen sollte oder auch Jericho, ne? Alle Menschen umbringen. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine andere Frage beantworten. Die nächste ist, warum mussten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten als Sklaven leiden? Konnte Gott sie nicht früher befreien? Ja? Auch eine interessante Frage. Warum hat Gott das Volk 430 Jahre leiden lassen? Die sind verbunden. Diese zwei Fragen sind verbunden untereinander. Gott hatte eine rote Linie bestimmt und diese rote Linie wurde nur zu dieser Zeit überschritten. Ne? Überschritten. Ja? Gott schenkte immer wieder Chancen der Gnade, rief zur Umkehr, aber dies wurden nicht in Anspruch genommen von den Völkern, die sich immer mehr in Sünde und Rebellion vertieften. Ja, hier ist gemeint, diese kananitischen Völker, das waren mehrere Völker, Kanaan, ne? Da lebten die Kananiter, aber leben auch die anderen, die Edomiter, die Amoriter und so weiter. Und Gott hat denen immer wieder Chancen gegeben, dass sie sich bekehren, aber nein, sie wurden immer schlimmer, aber immer die Abgötterei immer in immer mehr verfeinert, immer mehr so verbessert, nein, verschlimmert. Ne? Ja. Und es dauerte mehr als 500 Jahre, bis das Maß der Geduld voll war. Das lesen wir in 1. Mose 15, 15 und 16, ne, dass Gott gesagt hat, so, jetzt haben diese Völker so sehr gesündigt, so sich sehr so versündigt, dass man sie eliminieren muss. Und dann hat Gott zwei Sachen auf einen Schlag erledigt. Eine, diese Völker dann eliminieren, weil sie so abgötterisch geworden sind und sein eigenes Volk ein Land gegeben hat, wie er Abraham versprochen hatte. Zwei Probleme auf einmal gelöst. Diese Kriege waren nicht einfache Kriege, sondern Kriege vom heiligen Volk Gottes gegen verdorbene Götzendiener. Das müssen wir verstehen. Das waren nicht einfache Kriege von, sagen wir so, irgendein Land gegen ein anderes Land. So wie, ja, wie könnte man sagen, Russland gegen Ukraine oder so. Nein, hier ist das Volk Gottes gegen das Volk Satans. Ich sage mal so in meine Worte, ne? Das Gericht Gottes wurde durch Israels Landeinnahme vollstreckt. Gott hat sein Volk benutzt, um die anderen zu strafen. Das war eine Ausnahme. Eine Ausnahme, die nur in diesem Fall passiert ist. Okay. Es waren Kriege Gottes. Gott wollte diese Völker zerstören. Das Ziel war nicht nur, sein Volk ein Land zu besorgen, sondern die Erde zu säubern. Von die um sich greifende Sünde, ihre Verbreitung entgegenzuwirken. Gott hat nie Gefallen an Kriege gehabt. Er hat das Töten verboten. Wir sollen unsere Feinde lieben. Ne? Das ist die Botschaft vom Neuen Testament und das ist auch die Botschaft vom Alten Testament. Du sollst nicht töten. Und man hat auch nicht getötet. Ne? Man hat nicht getötet. Warum soll man nicht töten? Jetzt eine philosophische Antwort, weil Töten ist Rauben. Man raubt das Leben einer anderen Person. Das heißt, man nimmt von einer anderen Person eine Sache weg. Und diese Sache gehört uns nicht. Und das heißt Rauben. Wenn man eine Sache von einer anderen Person wegnimmt, was uns nicht gehört, dann heißt das Raub. Und wir sollen nicht rauben. Aber Hesekiel 18,4 ist sehr interessant in diesem Bezug. Wolfgang, würdest du hier Hesekiel 18,4 bitte lesen?
Hier alle Seelen gehören, die Seele des Vaters mir gehört. So gehört mir auch Seele des Sohnes. Seele, die sündigt, soll sterben.
Die Seelen der Menschen gehören Gott. Und wenn Gott eine Seele ruft, wenn Gott ein Menschenleben nimmt, dann ist es gerecht, weil es ihm gehört. Er kann es nehmen, weil es ihm gehört. Und darum waren auch diese Kriege rechtfertigt, weil Gott hat das Volk Israel nur benutzt als Werkzeug, um seine eigene Sache zu machen. Okay, es war nötig, dass einige Völker vernichtet würden, weil sie abscheuliche Abgöttereien und Sünden taten, wie zum Beispiel, ganz wichtige Beispiel, ihre Kinder verbrennen als Opfer an Moloch. Ja? Ganz schreckliche Sache haben sie gemacht. Ganz, ganz schrecklich. Ne? Stellt euch mal vor, ein eigenes Kind zu verbrennen. Ne? Ganz, ganz schrecklich. Das haben sie gemacht. Und darum war es auch rechtfertigt, dass diese Völker, weil diese Praktiken, falls diese Völker weitergemacht hätten, würden sich solche Praktiken über die ganze Welt verbreiten und sogar das Volk Gottes in diese Richtung beeinflussen. Das war eine Gefahr, dass andere Völker auch sich abgucken würden, diese schlimmen Praktiken, und diese Sünde würde sich dann verbreiten über die ganze Welt. Und Gott wollte das verhindern. Und darum hat er diese Kriege gemacht, diese Ausnahmen. Ähnlich hier ein andere Beispiele vom Alten Testament, wo das gleiche Prinzip angewendet wurde. Ähnlich das Geduldmaß Gottes mit der Menschheit vor der Sintflut voll wurde mit Sodom und Gomorra. Ne? Zwei andere Beispiele. Sintflut, Sodom und Gomorra. Auch zwei andere Beispiele, wie das Geduldmaß Gottes voll geworden ist. Ne? Sintflut, die ganze Menschheit, und Sodom und Gomorra, diese zwei Städte. Gott hat gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt müssen diese Menschen umkommen. Sonst wird es immer schlimmer. Ne? Und so auch ähnlich mit diesen Kriege hier, wo das Volk Israel diese ganzen Städte umgebracht hat, die Menschen von diesen Städten umgebracht hat. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass bei diesen anderen zuerst Gott durch Regen und dann durch diesen Feuer aus dem Himmel, aber nicht Menschen benutzt hat. Und hier hat Gott Menschen benutzt, um das zu erledigen, das hinzukriegen. Ja. Gut. Letzter Punkt. Der Altar auf dem Berg Ebal. Josua baute ein Altar auf dem Berg Ebal, opferte auf ihm und las die Bücher Moses dem Volk vor. Ja, und das hatte auch Moses schon früher gemacht und das wurde auch später immer wieder gemacht. Zum Beispiel der König Josia hat das auch gemacht. Ja, warum? Nur wenige konnten lesen. Wissen wir, dass früher die Analphabetismus sehr hoch war. Nein, früher war Lesen und Schreiben keine Selbstverständlichkeit. Heute sprechen wir von Analphabetismus, weil Analphabetismus ein Problem ist. Das ist eine Ausnahme. Aber früher war das Gegenteil. Lesen und Schreiben war nur wenige Menschen übergegeben. Ne? Nur wenige hatten diese Chance, in Paläste oder in Kreisen von Gelehrten aufzuwachsen und so. Ne? Und ein zweiter Punkt, es gab nur wenige Kopien der Schriften, weil alles per Hand kopiert werden musste. Ne? Und darum war das Vorlesen so wichtig. Vorlesen. Und das ist auch der wichtige Unterschied zu heute. Heute haben wir Bücher en masse. Heute haben wir so viele Bücher, die wir gar nicht lesen können. Wir schaffen es gar nicht, die ganzen Bücher zu lesen, die wir haben. Aber früher hatten die Menschen keine Bücher. Und dann, was mussten die tun, als sie in der Synagoge gegangen sind oder als so eine Vorlesung stattfand? Mussten die Menschen sehr konzentriert zuhören, um das alles aufzunehmen. Der Unterschied. Heute hören wir eine Predigt und nach fünf Minuten später wissen wir gar nicht, was der Prediger gesagt hat. Ne? Aber früher war das nicht so. Die Menschen haben konzentriert zugehört, weil sie wussten, wenn ich nach Hause gehe, da habe ich das nicht zu Hause, um wieder zu lesen. Heute, wenn wir eine Predigt hören in einer Gemeinde, dann gehen wir nach Hause und laden sie aus dem Internet wieder runter und hören sie, ne? Aber früher war das nicht so. Und die Menschen mussten ganz konzentriert zuhören. Und übertragen auf uns, was bedeutet das? Jede Generation muss aufs Neue zum Glauben gerufen werden. Das ist total wichtig. Gott hat keine Enkelkinder, so ein Sprichwort, was nicht in der Bibel steht, nicht direkt in der Bibel steht, aber ganz biblisch ist. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, weil jemand, weil es in der Kirche aufgewachsen ist oder in eine christliche Familie aufgewachsen ist, dass sie automatisch so ein glaubender Christ wird. Jede Person muss eingeladen werden. Jede Person muss das Wort Gottes hören, muss die Botschaft hören. Die Botschaft muss den Menschen nahegebracht werden. Jeder Mensch muss nachlesen, nachdenken, vergleichen und gehorchen. Jeder Mensch muss das machen. Wer das nicht tut, wird nicht gerettet. Das ist eine Aufgabe, die wir ständig haben. Das Wort Gottes weitergeben, predigen, den Menschen aufrufen und sagen, bekehr dich, glaube, bleib stark, bleib am Ball, bleib am Glauben und so weiter. Das ist eine ständige Aufgabe, die wir unser Leben lang und auch unsere Kinder müssen diese Aufgabe machen, ihr Leben lang. Wir können nie sagen, okay, so ist Schluss, jetzt sind alle Gläubige fertig, können wir uns ausruhen. Nein, immer wieder. Ne? Das Wort muss verkündigt werden, das Volk muss zum Glauben aufgerufen werden. Eine Generation, die sich nicht bekehrt hat, ist nicht christlich. Ein wichtiger Theologe einmal gesagt, eine Generation, die sich nicht bekehrt hat, ist auch nicht christlich. Jede Generation muss von Neuem evangelisiert werden. Jede neue Generation muss evangelisiert werden. Amen?
Amen. Amen.